Attention.
Das? Ist Euro Fast Daily, der Versuch einer Extravaganza von Sportradio360.de zum Schienenspektakel des Jahres in Deutschland.
Bierhoff, ganz nah bei ihm, Kadlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Haben Kylian Mbappé und Co. ihren eigenen TGV mitgebracht? Trifft Lokführer İlkay Gündoğan alle Weichen zwischen Herzogenaurach und Stuttgart? Und wer zum Teufel hat den ganzen Fußballmillionarios eigentlich das Deutschland-Ticket geschenkt?
The striker who rarely scores has scored maybe the biggest goal in the history of the Portugal national team.
Eurofast Daily von Sportradio360.de. Jetzt!
Darf man oder muss man diese Sendung heute sogar mit Franz Beckenbauer beginnen?
Ja, das muss man grundsätzlich immer, ja, würde ich sagen.
Franz Beckenbauer hat doch in seiner Zeit mit dem Hamburger Sportverein erstaunlich viele Eigentore geschossen, oder? Erinnere ich mich da richtig?
Ich glaube, dass er generell da eher führend ist in der Statistik, aber da bin ich definitiv, also das da kannst du streichen, ich bin definitiv nicht sattelfest.
Weil ich erfinde, auch jetzt das Tor der Schotten gegen die Schweiz, ja, ich weiß nicht, ab welchem Grad der Einwirkung das ein Eigentor ist, aber anyway, es gab bereits 3 Eigentore, Markus, und ich möchte dir folgende Fährte bringen. Das war jenes der Tschechischen Republik gegen Portugal, das war jenes von Deutschland gegen Schottland und das war auch jenes heute von Albanien für Kroatien, die man früher mal als Flippertore bezeichnet hätte, möglicherweise als Billardtore, weil eben, wie ist 2024 standesgemäß die Bezeichnung eines solchen Tores, das, wo der eine Spieler ja nicht direkt ins Tor köpft, so wie der Wöber bei Österreich, sondern wo der tschechische Torwart meinetwegen den einen Mann anfaustet und der Ball von dort an. Ist das immer noch ein Flippertor? Wissen die jungen Leute da draußen, unsere 8,5 Hörer, die älter als 14 Jahre alt sind, überhaupt, was ein Flipper ist?
Das ist die entscheidende Frage. Aber die noch wichtigere Frage ist, warum fragst du das mich? Ja. Wie soll ich das wissen? Du hast ja wenigstens noch ein bisschen Kontakt zur Jugend über deine Kinder. Falls sie noch mit dir sprechen, was ich nicht weiß, aber wenn, dann wäre das eigentlich unser Kontakt zur
echten Jugend. Welt.
Kommen wir da nicht mehr ran, glaube ich.
Ja. Ich habe heute permanent mit Robin gesprochen, nämlich das ganze Spiel der Deutschen über. Und es gibt so viel zu sagen. Und das Erste, was der Robin sagt, nimm mal ein Bild von Chris Führich ohne deutsches Nationaltrikot, geh damit in die Fanzone im Münchner Olympiapark und viel Glück, wenn du 10 Leute findest, die wissen, wer das ist. Da kann Chris Führich nichts dafür, aber es ist so.
Ist so?
Ja.
Absolut?
Ja, und im österreichischen Nationalteam gibt es 5 Leute, von denen ich nicht weiß, wer sie sind. Dieses aufgeblähte Kadertum, früher mal 16 Freunde müsst ihr sein, meinetwegen jetzt 26 Freunde, ist mir too much, Markus, ist mir too much.
Ja, 16 ist natürlich ein bisschen knapp. Ja. Also wenn man überlegt, dass man ja schon 5-mal pro Spiel auswechseln darf, das macht er dann schon 16, dann hast du aber noch nicht mal einen Ersatztorwart dabei. Das ist ein bisschen eng. Aber genau den Gedanken hatte ich heute auch, als ich tatsächlich beim Deutschlandspiel nach Schlusspfiff, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen kompletter Erschöpfung, es nicht geschafft habe, irgendwie umzuschalten, auszuschalten, geschweige denn aufzustehen und den Raum zu verlassen. Und dann sehe ich da wirklich wer da alles noch dabei ist und überhaupt so mal einige Spieler, wo ich mir dann denke, der wird doch sowieso nie spielen in diesem Turnier. Aber mein Gedanke war dann, was hört man immer? Man hört immer, es müssen mehr Spieler in den Kader kommen, denn die Belastung der Spieler ist so groß. Ja, aber ich sehe da ja keine Entlastung. Also, dass der Kader so groß ist und ich weiß gar nicht, was ist jetzt die Zahl? Sind es 26 jetzt?
Wir sind wie du 23 gesagt hast, oder 26. Ich glaube 26, aber was weiß ich schon. Ich weiß also gar nichts.
Eine unfassbare Menge ist da wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich verstehe völlig, wenn man sagt, ja, man möchte doch immer so zwei komplette Mannschaften zur Verfügung haben, vielleicht im Training, um da zu trainieren. Ja, mag sein, kann man aber ja dann auch vielleicht irgendwie auffüllen durch Spieler, die nicht spielberechtigt sind, die halt einfach Sparringspartner dann sind, im besten Wortsinne. Und es ist schon eine brutale Menge. Aber ich find's fast erschreckend, dass wir ganz ähnliche Gedanken haben in manchen Momenten.
Ja, und wir hatten auch während des Deutschlandspiels ähnliche Gedanken. Dazu kommen wir gleich. Aber ich möchte jetzt mal etwas Grundsätzliches sagen, liebe Freunde da draußen. Ich möchte eine Lanze brechen für die Kommentatoren in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wir haben heute, wer denn wirklich alle drei Spiele, ich möchte sagen sklavisch, angeschaut hat, so wie ich. Wir haben heute hintereinander gehabt bei RTL Marco Hagemann, unseren lieben Freund. Wir haben danach gehabt Tom Bartels, wir haben danach gehabt Christina Graf. Und ich mache Marco Hagemann keinen Vorwurf, dass er es einfach so viel besser kann, als die anderen beiden, die nach ihm gekommen sind, dieses Spiel zu kommentieren. Warum? Weil jemand, der zweimal im Jahr Tennis spielt, so wie Christina Graf, so wie Tom Bartels, der meinetwegen fünfmal im Jahr Tennis spielt, einfach nicht so gut Tennis spielen kann, so wie jemand wie Marco Hagemann, der 100 Mal im Jahr Tennis spielt. Und wenn jetzt das Tennisspielen ersetzt wird durch Fußballspiele live kommentieren, dann sieht man auch, warum die Wahrscheinlichkeit, dass bei Marco, bei Wolf, bei Jonas 100 Mal größer ist, dass die nicht so einen Topfen erzählen, wie es Tom Bartels im ersten Spiel gemacht hat, wie es Christina Graf im zweiten Spiel gemacht hat. Und ich mache ihnen keinen Vorwurf. Weder Tom Bartels noch Christina Graf. Wenn ich mich nur zweimal im Jahr auf den Tennisplatz stelle, was ich tatsächlich tue, muss ich mich wirklich nicht wundern, dass meine Vorhand nicht funktioniert. Die nur unter größten Kraftanstrengungen schon als Kind, als Jugendlicher, als ich jeden Tag am Tennisplatz gestanden bin, war da schon scheiße der Schlag. Jetzt ist er besonders scheiße. Und wenn ich sehe, wie Tom Bartels manche Aktionen bewertet hat, da hast du, glaube ich, Markus, mir die richtige Frage gestellt, wie wäre es denn im anderen Strafraum gewesen? Was hätte denn Tom Bartels gesagt, wenn exakt dieselbe Situation mit Gündogan und Orban im deutschen Strafraum gewesen wäre und der Schiedsrichter das Tor gegeben hätte? Zeta und Mordio oder Mordium?
Oh. Oh, Mordio. Würde ich sagen.
Ich glaube auch Mario, ja.
Aber ich finde es, ich verstehe, ich versuche mir immer noch vorzustellen, wie deine Vorhand quasi unter Schmerzen, ja, nein, wie es quasi geburtsartige Szenen.
Für alle Schmerzen, auch für die Zuschauer. Nur für meinen Gegner nicht. Auch für meinen Gegner sogar, weil wenn wir kein Match spielen, landet jede zweite Vorhand im Netz, es kommt kein Ballwechsel zustande. Furchtbar.
Genauso geburtsartige wie Szenen schon. Gefühlt, schon wenn der Ball in Richtung der rechten Seite von Jens Hülber übers Netz kommt, hat er schon wehen, ja, schon ja, vorher, ja, furchtbar, um dann eben diese Vorhand zu gebären und dann zu sehen, dass sie nicht gut war. Vielleicht abschließendes Wort zu der Geschichte. Man darf eins auch nicht vergessen, gerade der Doppelkommentar mit einem Experten ist dann doch nochmal so eine spezielle Geschichte. Und wenn man das sonst nicht macht oder vielleicht sogar noch nie gemacht hat, merkt man eben auch, dass es bei manchen, wie eben einem eingespielten Team auf der einen Seite, die du genannt hast, natürlich flutscht und auf der anderen Seite vielleicht nicht so ganz, weil man auch nicht weiß, wie setze ich den ein oder auch nicht so genau weiß, wie schlagfertig und so weiter ist denn mein Co-Kommentator. Und das mag da eben auch zu gewissen Schwierigkeiten angeführt haben. Vielleicht.
Ja, vielleicht. Also hands down das beste Kommentatoren-Experten-Duo der letzten Jahre mit dem größten Unterhaltungswert war für mich Jan Platte und Jetzt ist mir der Vorname von des deutschen Co-Trainers. Wagner. Gib mir Wagner. Wie kann das
Sandro
sein? Sandro Wagner. Ich bin komplett debil auch schon. Ja, und da rege ich mich über irgendwelche Kommentare. Es war für mich hands down das Unterhaltsamste, aber natürlich Steffen Freund und Marco, eingespieltes Team. Wolfi Fuß mit Lothar Matthäus, Jonas Friedrich mit Benedikt Höwedes, weil sie es eben permanent machen. So, und jetzt kommen wir zur Bewertung der Szene, die ich auch mit Robin dann nochmal, ich möchte sagen, in Minuten kleiner Arbeit vorgenommen habe. Und wir beginnen in Minute 1, wo du in der Zeitlupe siehst, dass der ungarische Spieler den Ball eben nicht an Manuel Neuer vorbeibringt und Neuer dem Ungarn dann relativ unelegant voll aufs Schienbein tritt. Keine Anmerkung kommt da von Tom Bartels. Aber auf der anderen Seite fordert er dann nach der Aktion von Musiala, ja, da könnte man auch über Elfmeter diskutieren. Nein, kann man nicht. Kann man nicht, in Gottes Namen. Also, und dann auch die Geschichte am Ende dann, warum wäre es mein Anliegen gewesen, dass da ein Handelfmeter für Ungarn gegeben wird? Ich sage es ganz offen, weil ich im Tippspiel 2-1 Deutschland getippt habe. Deutschland war ja klar besser, müssen wir überhaupt nicht reden, war ja komplett verdient. Aber ich habe den Anspruch an das öffentlich-rechtliche deutsche Fernsehen, den habe ich in Österreich schon lange aufgegeben. Aber in Deutschland erbitte ich doch ein kleines bisschen kritische Distanz, bitte. Und nicht diese unkritische Hochjubelei von Manuel Neuer, der einen Ball hält, den jeder andere Torwart hier auch gehalten hat. Aber bei Neuer ist es dann Weltklasse. Jörg Almaroth, unser lieber Freund, hat geschrieben, Neuer wird nach dem Spiel sofort in den Vatikan verfrachtet und heilig gesprochen, nach diesem Kommentar auch. Diesen Freistoß muss jeder, hält auch jeder. Patrick Penz, die österreichische Torwarthoffnung, von dem ich nicht weiß, wie er aussieht, wenn ich nicht das Interview mit ihm gesehen hätte, und die 3-4 wirklich starken Paraden gegen Frankreich.
Wie Chris Führigs Bruder.
Ja, genau. Oder Maximilian Mittelstädt. Reich von dem mal ein Foto hier in der Fanzone im Olympiapark herum.
Ich würde sagen, doch, ja, er kennt den, glaube ich, den kennt man schon, zumindest wenn er ein Trikot anhat. Also jetzt nicht, klar, wenn man das Trikot von hinten sieht sowieso, ja, aber wenn man
von VfB Stuttgart und die Position noch angeht.
Nein, aber wenn man ihn assoziiert halt mit einem, er ist Fußballer, glaube ich ja. Wenn er dir jetzt in der Fußgängerzone oder selbst in Bus, in der U-Bahn gegenüber sitzt oder eben entgegenkommt, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nein. Dann wird es wahrscheinlich schwierig. Aber ich muss eins sagen, also absolutes Lob schon jetzt an unseren lieben Freund aus L.E., nicht L.A., sondern L.E., der das völlig, völlig richtig vorhergesagt hat. Aufgrund deiner Twitter-Timeline. Wir beide
steil gehen heute, oder?
Der schreibt, Hui, der Producer dreht am großen Rad, hoffentlich gleich mit Anchorman, Gaub 3000, freue mich drauf, schreibt er. Der hatte gar keine Ahnung, was ihn erwartet, aber er war dicht dran, würde ich mal sagen.
Nein, aber vielleicht muss es ja auch so sein. Vielleicht bin ich da zu old school. Ich habe dir ja schon gesagt, bei den French Open, Yannick Sinner wird die Nummer 1 der Welt. Er kommt in den Conference Room 1. Die italienischen Reporter fangen zu klatschen an. Ich denke mir, wo sind wir da? No cheering in the press box. Und verglichen mit dem, was Tom Bartels heute geleistet hat, es ist ja Kindergarten verglichen mit dem, was im österreichischen Fernsehen los ist. Aber da habe ich schon aufgegeben. In Deutschland hatte ich noch Hoffnung, aber diese Hoffnung ist heute wieder zerschmettert worden im Fußballbereich. Weil Marco kommentiert nämlich für RTL die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft anders, nämlich objektiver. Und das würde ich mir wünschen. Also, no good. Sorry, no good.
Bin ich heute tatsächlich bei dir. Ich fand das Gleiche auch. Gerade zum Beispiel eben dieser Freistoß Szoboszlai, den Neuer da eigentlich in die Mitte klatscht, weil er versucht, ihn zu fangen. Er muss eigentlich die Entscheidung früher treffen, dass er ihn nicht fangen kann. Und dann muss er ihn eben zur Seite abwehren. Aber wenn man eben versucht, bis zum letzten Moment ihn zu fangen, dann wird da nicht eine richtig zielgerichtete Abwehr möglich sein, sondern mehr oder weniger nur so ein Abstoppen. Und dann in letzter Konsequenz bleibt die Situation eben gefährlich. Und das zum Beispiel wurde ja gar nicht analysiert. Fand ich in dem Moment auch zu wenig. Gerade wenn man eben überlegt, man muss ja mal vorsichtig sein. Man will jetzt hier auch niemanden in die Pfanne hauen. Nein, aber gerade wenn ich eine Welttorhüterin neben mir habe, muss sie, finde ich, das dann auch ein bisschen kritisch begleiten, denke ich, in dem Moment. Bei der Szene vorher bin ich da auch völlig bei dir. Zum einen, glaube ich, es wäre irgendwie ein schwacher Pass von Kimmich, der war ja da gar nicht mehr dran. Und dann, ja, sagt man eben oft genug, den Ball spielen allein reicht nicht, wenn du den Gegner dann umsendst. in dem Fall grenzwertig naja, und vielleicht nicht zwingend genug, aber eine Bemerkung sicherlich wert.
Aber wenn er dann das Fass aufmacht mit der Musiala-Aktion, dann denke ich mir, ja, okay, aber es ist halt so. Okay, es müssen ja alle, gemäß Julian Nagelsmann und Lothar Matthäus, müssen ja alle nur positiv berichten über die deutsche Fußballnationalmannschaft und über diese Fußball-Europameisterschaft, weil sonst geht die ganze EM den Bach runter.
Ich meine, ja, aber wir haben ja schon drüber mit Andreas Renner. Ich muss dich jetzt natürlich nochmal nicht einbremsen, aber
anfeuern.
Ich habe jetzt schon Wortfindung. Es ist auch für mich die sechste Stunde. Es ist einfach schon spät. Ja, ich muss dich nochmal übertrumpfen, indem ich da eben auch nochmal sage, wie Andreas Renner das ja schon gesagt hat. Es geht in dem Fall natürlich jetzt nicht darum, immer alles schlecht zu reden, aber eben gewisser Realismus sollte schon da sein. Das Problem natürlich, dass die Öffentlich-Rechtlichen meistens ganz gut hinkriegen, dass gerade im Privatfernsehen natürlich eins ist, dass du es natürlich da auch mit einem Produkt zu tun hast. Und du möchtest ja grundsätzlich, dass die Leute das gucken. Also wirst du natürlich nicht sagen, boah, der Typ kann ja nix, sondern du wirst das Positive hervorheben in der Hoffnung, dass die Zuschauer dranbleiben. Wenn du jetzt eben zum Beispiel einen deutschen Tennisspieler hast oder irgendwie sowas, der da sich über den Platz schlurft und eine Vorhand gebärt und irgendwie über Gebühr schwach ist. Und weil es ja letztendlich das ist, was du verkaufst. Ne? Und das ist natürlich schon eine Gratwanderung in gewisser Weise, bei der die Öffentlich-Rechtlichen jetzt im Normalfall nicht so involviert sind, weil sie natürlich auch über die Gebührenfinanzierung da unabhängiger sind. Jetzt bei der EM, gerade heute, hatte ich schon oft so ein Fremdschämen-Kumpelradar an, wo ich mir gedacht habe, das ist mir jetzt aber tatsächlich zu launig irgendwie. Also launig ist ja nichts Schlechtes grundsätzlich, aber das ist mir jetzt tatsächlich zu gemeinmachend. Sagen wir es so, um mit dem Großen, dessen Namen ich vergessen habe, zu sprechen.
Ja. Trotzdem ein paar Anmerkungen noch. Erstmal würde ich mir nie anmaßen, einen Fußballer oder auch so einen Tennisspieler, ich meine, ich habe zwar viel Tennis gespielt, aber nicht mal ansatzweise mittelgut. Ich konnte nichts, ich konnte nur laufen. Und würde mir deshalb nie anmaßen.
Aber die Rückhand war zumindest nicht schlecht, habe ich jetzt rausgehört. Die Rückhand war doch nicht schlecht. Entschuldigung, mit Rückhand Slice sind schon ganz andere zu Weltstars geworden. Ja, du hast zu viel Steffi Graf geguckt.
Ja, das ist wahr, das ist richtig. Ich habe immer gemault über Steffi Graf, kann keine durchgezogene
Rückhand spielen. Ich
habe genauso gespielt mit der Rückhand. Ja. Ja. Nur bei der Vorhand, da haben sich die Geister dann geschieden. Aber mir ist ja der Kommentar, und das meine ich schon beurteilen zu können. Wie gesagt, in Österreich ist ja alles 10-mal schlimmer. In jeder Sportart, furchtbar. Außer beim Skifahren, wo es eigentlich 20-mal schlimmer ist. Aber beim Skifahren kann ich das akzeptieren, wenn Thomas Sikora der Experte ist, weil da kann man wirklich was lernen. Aber zurück zum heutigen Nachmittag und zurück zum Deutschlandspiel. Drei Beobachtungen möchte ich anbringen. Erstens, das ist nicht mehr mein Willi Orban von RB Leipzig. Ich habe ihn gefeiert die letzten Jahre. Ich habe ihn vermisst, als er verletzt war. Aber er stellt sich schon bei der ersten Aktion gegen Havertz so unfassbar dämlich an. Eigentlich, Gulaschi kriegt halt noch den rechten Daumen hoch. Und am Ende des Tages stellt er sich halt auch bei der Aktion gegen Gündogan saudämlich an. Also, sorry, auch wenn man da einen Foul geben kann oder auch nicht. Du hast ja, glaube ich, gesagt, Herbert Braske im österreichischen Fernsehen hat gesagt, ganz normaler Zweikampf. Was Schneckerl sagt, ist ja Gesetz.
Ich dachte ja, auch, da muss ich mal reinhören, was er zu sagen hat.
Ja, ist ja gut. Okay, dann. Also, das ist nicht mehr mein Willi Orban. Willi, das erwarte
ich. Aber es ist doch noch dein Schneckerl, oder?
Ist immer mein Schneckerl, bitte. Ist immer mein Schneckerl. Wenn Leipzig dann gegen Sturm in der Champions League spielt im Herbst, worauf ich sehr hoffe, dann hoffe ich auch auf solche Fehler von Willi. Wir haben zwar keinen, also wir Sturm Graz hat zwar niemanden, der auch nur annähernd so gut wäre wie Kai Havertz. Oder wie Ilkay Gündogan, aber trotzdem. Apropos Ilkay Gündogan, meine zweite Beobachtung.
Das zweite G ist übrigens stimmlos.
Gündogan?
Ja.
Ja, okay. Also dieses Foto mit Erdogan, das geht nicht. Das geht auch Jahre später nicht. Aber wenn ich mich für irgendjemand überhaupt freue, dass er ein Tor schießt, dann ist es Ilkay Gündogan. in der deutschen Mannschaft. Und Leroy Sané auch, aber Sané ist in einer unfassbaren Formkrise. Also wenn man vergleicht, wie der im Herbst gespielt hat und wie er jetzt spielt, es ist eben kein Vergleich. Aber Gündogan, das hat mich sehr gefreut. Schön rausgespieltes Tor. Wunderbar. Und dann möchte ich aber noch, der Gewinner des Tages für mich in modischer Hinsicht kann nur wer sein, Anchorman? In modischer Hinsicht.
Wahrscheinlich Julian Nagelsmann ja, wegen der Shorts.
Ja, wegen der Shorts, wegen der Socken. Ja, wegen der Socken natürlich auch. Also wie Julian Nagelsmann sich dann präsentiert hat bei Bastian Schweinsteiger und der Pommes war es, glaube ich, oder? Der Bommes vielmehr. Der
glaube, ja.
Großartig, großartig. Ja, auch dieses Weiße sah aus, es sah nicht mal aus wie frisch gebügelt, es sah aus wie frisch einer Folie entnommen, also erst getragenes T-Shirt und dann diese Socken von Julian Nagelsmann. Das ist für mich der Gewinner des Tages.
Das ist schön. Und zur Krönung wurde Julian Nagelsmann ja mit einem Vertrag bis 2026 bedacht.
Ja.
Die Klausel, die getriggert wurde durch den Einzug in die K.O.-Runde, bedeutet two more years.
Und ich habe mir heute beim Laufen gedacht, nachdem ich davor schon Radfahren war, habe ich mir gedacht, wird es Julian Nagelsmann, also jetzt ist alles geil im Moment, überhaupt keine Frage, hat er heute auch gesagt und das schätze ich auch an ihm. Er hat einen kleinen Thomas Tuchel in sich. Er wirkt mir, ich kenne ihn natürlich nicht, aber er wirkt mir zumindest sehr ehrlich und dann hat er gesagt, dass er nicht geahnt hat, was das für ein geiles Gefühl ist eigentlich, Nationaltrainer zu sein, Bundestrainer zu sein in Deutschland. Aber ich habe mir heute beim Laufen dann gedacht, okay, wenn diese Euphorie jetzt vorbei ist, egal wann sie endet, ob das mit dem Titel endet, Viertelfinale, Halbfinale, was auch immer, ob Julian Nagelsmann dann nicht die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft vermisst. Man weiß es natürlich nicht. Und die Aussicht mit der deutschen Nationalmannschaft 2026 in die USA, Mexiko, Kanada zu fliegen, ist großartig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das schon ein bisschen vermisst, die tägliche Arbeit.
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, aber er ist ja, ich finde, das sieht man ja auch daran, dass er eben doch dazu tendiert, die Wochenenden trotzdem in den Stadien zu verbringen, anders als sein Vorgänger, weil er ja dann doch mehr so Moment, auch...
Sein Vorvorgänger oder sein Vorgänger? Sein Vorgänger ist...
Vorvor.
Ja, weil sein Vorgänger
so exakt wollen wir bleiben.
Die nächsten Wochen im komplett falschen Stadion, nämlich im Camp Nou, wenn das wieder hergerichtet ist. Ich kann es immer noch nicht glauben. Sage ich jetzt in jeder Sendung. Bitte.
Und da habe ich schon den Eindruck, dass es da eben mehr juckt, mehr brennt und er deswegen da... schaut, dass er da zumindest nichts verpasst und immer ganz, ganz dicht dran ist. Aber klar, ich glaube zwar schon auch, dass man das irgendwie auch genießen kann, weil du ja als Trainer normalerweise in der Saison, gerade wenn du international spielst, hast du ja eigentlich gar keinen freien Tag, wo du mal nicht in der Birne das nächste Spiel hast, weil du bist aus dem einen Spiel raus, machst vielleicht noch eine Nachbereitung, wenn überhaupt dafür Zeit ist und bist eigentlich ja schon wirst schon gebrieft von deinen Scouts, was den nächsten Gegner angeht und bist schon dran, selber irgendwie Spiele von denen zu gucken und dann und so weiter und so geht's dann immer durch. Also das ist dann schon natürlich eine ganz andere Belastung oder ein ganz anderer Rhythmus, den man da hat. Aber vielleicht spricht da auch nur der Faulpelz in mir, der sagt so, als Bundestrainer ist doch auch eine nette Sache, wenn du da das mal auf die Anzahl der Spiele runterbrichst in einem Jahr.
Ja. Und er ist ja noch jung. Nach
ja, das auch. Ja, er kann ja auch Skifahren gehen ab und zu.
Jetzt ja.
Ungestraft.
Ja, jetzt ja. Außer Karl-Heinz Rummenigge ruft dann bei Rudi Völler und sagt, Rudolf, Alter. Übrigens, Rudolf, es war mir völlig klar, hast du gesehen oder hast du nicht gesehen, weil du dich ja zum Glück, ich habe es noch nicht geschafft von den sozialen Medien, ich muss leider, aber vielleicht sollte ich mich einschränken, wem ich folge und nur mehr Tennisseiten folgen. Aber wenn du schätzt und kennst und manche sagen sogar, du liebst die Österreicher auch. Und niemand ist österreichischer als David Alaba. Wie war und ist der Spitzname von David Alaba für Toni Kroos? Und das ist so typisch österreichisch.
Rudi.
Anton natürlich.
Ach so.
Ist natürlich ja gut, Anton.
Das liegt daran, dass ich nenne auch einen Freund von mir auch Anton. Obwohl er, der heißt aber ganz anders. Er ist eigentlich Christian, aber ich finde Anton, man kann viele Menschen Anton nennen, ohne irgendeine Konnotation, einfach nur, das passt einfach.
Ja, und aber Alaba, ein Bruder im Geiste des Producers hier, das können wir nicht akzeptieren. dass ein Toni heißt, sondern es muss ein Anton sein. Apropos Anton, nein, da gibt es jetzt keine Überleitung. Morgen drei aber, leckere Spiele.
Ja, bitte. Ja, ich wollte noch einen, da wir bei Vornamen sind. Ja. Der Mann des Tages heute, der erste in der Geschichte der Europameisterschaften, der eingewechselt wird, ein Eigentor erzielt und ein Tor und auch noch das späteste Tor in der Geschichte der Europameisterschaft erzielt hat, Klaus Jasula. Preisfrage an dich.
Klaus ist auch so ein geiler Name. Bitte, Preisfrage an mich.
Warum heißt er Klaus? Oder ich könnte eine zweistufige Frage stellen. Wie heißt sein Bruder? Herbert. Und warum heißen beide so? Na, der hat auch Fußball
Klaus
gespielt.
Klaus und Klaus.
Nein, das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Nein, Jürgen eigentlich. Jürgen. Ohne Pünktchen. Anfangs.
Jürgen. Ja, gut, aber
also Jürgen und Klaus. Warum heißt man in Albanien Jürgen und Klaus?
Ja, deutsche Mutter oder was?
Warum, ich mach's dir leichter. Warum heißt man vielleicht Klaus und Jürgen?
Klaus und Jürgen. Oh. Kurt Jürgens.
Dann wäre es ja knapp vorbei gewesen. Dann würde eine eher Kurt heißen müssen, ja, vielleicht. Weil jetzt wird es dünnes Eis bei mir. Wer das genau war, ich glaube, es war die Oma oder die Mutter, die gerne Schwarzwaldklinik geguckt hat. Damit eben auch so eine Verbindung zu Deutschland gelebt hat und Klaus-Jürgen Wussow natürlich.
Ah, Professor die Brinkmann. Schwarzwaldklinik, ja, habe ich nie gesehen.
Und deswegen hießen die beiden Klaus und Jürgen.
Stark.
Ja. Also so viel Trivia musste noch sein. Ja, jetzt muss gegen Ende, jetzt ist eigentlich schon siebte Stunde.
Ja,
jetzt es ist schon ganz tiefes Nachsitzen.
Nachsitzen, ja, und mit Recht.
Jetzt versucht man Zeit zu schinden, beziehungsweise, ja, dass man da irgendwie über die Zeit kommt, ohne noch eine Aufgabe extra machen zu müssen.
Es ist möglich. Morgen ist die Big Show 666. Wenn ich nachmittags nicht zu arbeiten hätte, hätte ich überlegt, über Viagogo mir Karten für Slowenien-Serbien anzuschaffen. Nachdem ich das aber nicht tun werde und mir der Anchorman jetzt schon sagt, wie es ausgeht, kann ich auch damit leben.
Wen hast du zuerst genannt? Slowenien?
Ja.
0-2.
0-1. Ich glaube auch, Serbien wird gewinnen. So, dann ein Spiel, auf das ich mich fast noch mehr freue. Nein, ich freue mich auf beide, auf das 18-Uhr-Spiel und das 21-Uhr-Spiel. Zwei Mannschaften, die eine haben vom Ergebnis her enttäuscht, die anderen vom Spiel her. Dänemark, England, 18 Uhr. Ich lege los. Ich glaube, das wird so der zweite kleine Upset in diesem Turnier, nachdem die Belgier verloren haben. Dänemark 2-1.
Ja, ich weiß nicht, wie Dänemark da zwei Tore machen will. Ich traue ihnen eins zu, irgendeinen Freistoß, Eriksen oder irgendwas. Freistoß, Kopfballtor. Aber England wird immerhin mit zwei Tore erzielen, aber mit einem Ein-Tore-Unterschied auch dieses Spiel über die Ziellinie bringen. 2-1.
Und warum, Markus, sollten in Gottes Namen nicht Spanien und Italien sich morgen einen abpackeln um 21 Uhr und einfach auf ein solides 0-0 spielen, mit dem beide ja so gut wie sicher in der zweiten Runde sind, im Achtelfinale?
Wenn sie es vorhaben, sollen sie es lieber gleich sagen.
Weil dann schauen wir es uns nicht an.
Dann gehe ich früher ins Bett.
Ja, ich auch.
Also morgen gibt es ja kein Europameisterschaft fast täglich.
Nein, morgen ist Big Show 666. Aufgepasst bitte. Ja.
Weil morgen trägt man schwarz bei der Aufnahme der Big Show.
Ja.
Wen nennen wir da zuerst? Spanien zuerst, Italien als zweites?
Ja.
Ich bleibe bei meinen Spaniern. Ich glaube schon, dass die ein Halbfinalkandidat auf alle Fälle sind. Viele Tore aber nicht. 1-0, 2-1, 2-1, glaube ich. Es sind dann schon fast viele Tore. Aber mit 2-1 liegt man meistens richtig. 2-1 ist ein guter Standardergebnis.
Außer man hat Kroatien 2-1 getippt, Deutschland 2-1 getippt und die Schweiz 2-1 getippt.
Es war schwierig für Tipper zuletzt, die letzten zwei Tage.
Ja, aber ist ja gut. Ich meine, in meinem Tippspiel heute tatsächlich von 12 Leuten hat eine Kollegin in der Schule, die eigentlich eher dem Tennis zugeneigt ist, tippt pfeilgerade nicht 1-1, nicht 0-0, nicht 3-3 zwischen Albanien und Kroatien, sondern 2-2.
Ja.
4 Punkte, alle anderen haben auf Sieg Kroatien getippt, mit Recht hat sie die Führung übernommen. Wahnsinn.
Auch mit Recht.
Das war Euro fast täglich. Der Versuch einer Extravaganza von sportradio360.de zur Frühsommerfabel zwischen München und Hamburg. Aber warum eigentlich nicht auch Kiel? Egal. Morgen geht es hier vielleicht weiter. Ganz sicher aber am Donnerstag um 17 Uhr in der Big Show von sportradio360.de.